HR Info. Wissenswert.
Für die Physiker ist es ebenso rätselhaft wie ärgerlich. Seit Jahrzehnten fahnden sie nach dem genauen Wert von Newtons Gravitationskonstante. Die zählt zu den fundamentalen Größen der Natur, denn sie gibt an, wie stark die Schwerkraft ist im Vergleich mit den anderen Naturkräften. Das Problem? Unterschiedliche Experimente liefern widersprüchliche Resultate über den genauen Wert dieser Naturkraft. Wie Physiker heute experimentieren, um dieses Ärgernis aus der Welt zu schaffen, darum geht es jetzt gleich in dieser Ausgabe von HR Info Wissenswert. Im zweiten Teil folgt dann ein Beitrag über die Erforschung von Gestein, das, man beachte die Abfolge der Ziffern, Gestein, das 4,5678 Milliarden Jahre alt ist. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann. Das erwähnte Gestein ist datiert bis zur vierten Stelle nach dem Komma, eine Präzisionsmessung, die unter Naturwissenschaftlern heute durchaus üblich ist. Nur eben nicht im Falle der Schwerkraft. Da stimmen die Messwerte der unterschiedlichen Experimente ab der dritten Stelle hinterm Komma nicht überein. In Zeiten, in denen Forscher ihre Messgrößen oft bis auf das Milliardstel genau erfassen, ist das ein Unding. Doch nun bringt ein italienisches Experiment neuen Schwung in die Forschung. Erstmals wurde die Gravitationskonstante nicht mit Pendeln, Waagen und metallenen Gewichten bestimmt, sondern auf der Basis von Atomen und raffinierten Quantentricks. Frank Grotelüschen hatte Gelegenheit, mit einigen der Schwerkraftforscher über diese Schlappe auch für das Ego der Präzisionsphysiker und über deren Beseitigung zu sprechen.
Man weiß es wirklich nie, was nun wirklich der genaue Wert ist.
This is a unique case in physics at the moment.
Das ist einzigartig in der Physik. Mir ist kein anderer Fall bekannt, bei dem verschiedene Labors so widersprüchliche Resultate für einen Messwert liefern.
Die Gravitationskonstante, eine der fundamentalen Größen der Natur.
Gravity controls large parts of the cosmos.
Gary Gibbons, theoretischer Physiker, Universität Cambridge.
And so Big G, as it's called, is really controlling the cosmos.
Die Gravitation beherrscht den Kosmos und damit kontrolliert die Gravitationskonstante das Geschehen im ganzen Kosmos.
Wie stark wirkt die Schwerkraft zwischen zwei Massen? Das verrät Groß G, wie Physiker die Gravitationskonstante auch nennen, nicht zu verwechseln mit Klein g, der Erdbeschleunigung. Für Groß G gilt, würde man die Kraft zwischen zwei Massen, die 1 Kilogramm wiegen und 1 Meter voneinander entfernt sind, präzise messen, käme der Wert der Gravitationskonstanten heraus. Erstmals kam sie 1686 ins Spiel, als Isaac Newton sein legendäres Gravitationsgesetz vorstellte.
Once you know Big G, you measure the mass of the Earth.
Wenn man die Gravitationskonstante kennt, kann man daraus die Masse der Erde ausrechnen. Je genauer wir also Groß G messen können, umso genauer kennen wir auch die Masse der Erde.
Nun gibt es aber keine Formel, mit der sich die Konstante ausrechnen ließe. Kein Gesetz sagt, wie groß sie sein muss. Der Wert von Groß G, die Physiker müssen ihn mühevoll nachmessen. Das Problem?
The force of gravity is extraordinarily weak.
Verglichen mit anderen Naturkräften ist die Gravitation außerordentlich schwach. Und deshalb ist es extrem schwierig, den Wert für Groß G präzise zu messen.
Die meisten Naturkonstanten sind bis auf Millionstel oder gar Milliardstel genau bekannt. Anders bei der Gravitationskonstanten. Bei ihr ist bereits die dritte Stelle hinterm Komma ungewiss. Muss da eine 3 stehen oder doch eher eine 4? Eine Schlappe, die Präzisionsphysiker nicht hinnehmen wollen. Sie versuchen mit immer neuen Experimenten einen genaueren Wert zu finden. Ein Job für Leute mit Geduld, für Forscher mit einem gewissen Hang zur Akribie.
Essentially, it's a very simple experiment.
Terry Quinn, Ex-Direktor des BIPM, des Internationalen Büros für Maß und Gewicht in Paris.
We're trying to measure the gravitational attraction.
Vom Prinzip her ein einfaches Experiment. Wir versuchen, die Anziehung zweier Massen im Labor möglichst genau zu messen. Wir haben mit einer sogenannten Drehwaage gearbeitet. Das ist eine Hantel, die an einem Metallfaden über einem Drehtisch hängt. Auf diesem Drehtisch sind massive Metallzylinder montiert. Diese Zylinder ziehen durch ihre Schwerkraft die Hantelköpfe an und lenken sie ein wenig aus ihrer Ruhelage aus. Es war zwar nur eine winzige Bewegung, aber sie lässt sich sehr genau messen.
Im Grunde eine Hightech-Variante jenes Experiments, mit dem Henry Cavendish 1797 erstmals den Wert von Groß G bestimmt hatte. Der Brite hatte eine Bleihantel an einem Faden aufgehängt und zwei schwere Gewichte einmal rechts und einmal links daneben gestellt. Durch deren Schwerkraft wurden Hantel und Faden ein wenig verdreht. Die Auslenkung war so mickrig, dass Cavendish sie nur mit einem Trick nachweisen konnte. Am Faden befestigte er einen Spiegel und verfolgte den an der Wand entlang wandernden Schein einer reflektierten Kerzenflamme. Im Nachhinein betrachtet war Cavendish auf die Zahl 6,75 × −10⁻¹⁰ für Groß G gekommen, was erstaunlicherweise nur um 1% von den heutigen Werten abweicht. Eine Messgenauigkeit, mit der sich Terry Quinn allerdings nicht zufrieden geben wollte. 2 Jahrzehnte lang trachtete sein Team danach, jede noch so kleine Störung unter Kontrolle zu bringen.
We have to worry about temperature.
Clive Speak, Physiker an der Universität Birmingham.
We have to be particularly careful about how we make the measurements of.
Zunächst mussten wir es schaffen, die Temperatur im Labor möglichst stabil zu halten. Dann mussten wir herausfinden, wie schwer die Metallstücke waren und wie sich die Masse in ihnen verteilte. Schließlich mussten wir die Positionen der Hantel und der Metallgewichte extrem präzise vermessen. Alles in allem mussten wir unseren Versuchsaufbau bis ins letzte Detail verstehen.
2013 veröffentlichten Quinn und Speak ihr definitives Resultat. Sehnlich erwartet von der Fachwelt, die gehofft hatte, der neue Wert wäre in etwa so groß wie die Ergebnisse von früheren Versuchen. Aber
these results are higher than everybody.
Unser Wert ist viel höher als die Ergebnisse der anderen Experimente. Damit haben wir jetzt endgültig die Situation, dass es mehrere unterschiedliche Werte für die Gravitationskonstante gibt.
Ein Schock, denn mit ihrem Wert haben Quinn und Speak ein ärgerliches Problem weiter verschärft. Seit den 90ern war alle paar Jahre eine andere Forschergruppe vorgeprescht und hatte die Fachwelt mit einem neuen Wert für Groß G verwirrt. Das Jahr 2000, der Versuch von Seattle.
Das ist ziemlich stressig. Man weiß nie, ob da irgendein Fehler drin sein kann, den man vorher nicht erkannt hat.
Jens Gundlach, University of Washington.
Das raubt dann den Schlaf.
Ebenso wie Quinn und Speak nutzte auch Jens Gundlach das Prinzip der Drehwaage, allerdings mit einigen anderen Tricks. Das Resultat lag deutlich unterhalb des Wertes von Quinn und Speak. Das Jahr 2006, der Versuch von Zürich.
Ein Experiment dauert im Schnitt ungefähr 10 Jahre.
Stefan Schlamminger, heute National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA.
Und es ist sehr schwierig für einen Außenseiter, ein anderes Experiment zu beurteilen.
In seiner Zeit an der ETH Zürich hatte Schlamminger eine hochempfindliche Balkenwaage gebaut. Als Gewichte dienten Tanks mit 13 Tonnen Quecksilber. Schlammingers Wert stimmte ziemlich genau mit dem aus Seattle überein. Ein Hoffnungsschimmer. Das Jahr 2010. Der Versuch von Colorado.
There's a lot of things that can go wrong.
Harold Parks, Sandia National Labs, Albuquerque, USA.
We think we did it right.
Es kann jede Menge schief gehen. Wir glauben zwar, alles richtig gemacht zu haben, aber immer wenn man in der Nacht aufwacht, fällt einem wieder etwas ein, was das Experiment beeinflusst haben könnte.
Parks hatte die Gravitationskonstante mit Hilfe zweier Pendel bestimmt. Sein Resultat stieß die Experten vor den Kopf. Ein Wert deutlich kleiner als die Ergebnisse aus Zürich und Seattle und noch viel kleiner als der aus Paris. Dort wurden etwas mehr als 6,672 × −11 gemessen, in Colorado waren es über 6,675. Zwar nimmt jedes dieser Experimente für sich in Anspruch, das Ergebnis bis auf die 4. Stelle hinterm Komma genau gemessen zu haben. Doch die Werte der Experimente unterscheiden sich bereits in der 3. Stelle hinterm Komma. Und das hat Folgen für den amtlichen Wert von Groß G, festgelegt von einem Komitee namens CoData. Aufgrund der widersprüchlichen Messwerte ist dieser amtliche Wert in den letzten 10 Jahren immer ungenauer geworden. Ein Fiasko für die Präzisionsphysik. Ob Pendel, Balken oder Drehwaage, im Grunde sind diese Versuche nur hochgerüstete Varianten jenes Urexperiments von 1797, als Henry Cavendish die Gravitationskonstante mit Kerzenschein und Bleihantel bestimmte. Alle basieren darauf, dass man die Schwerkraft zwischen großen Testmassen möglichst genau misst. Doch nun treten Physiker auf den Plan, die das Problem anders angehen. Sie vermessen Groß G mit der Hilfe winziger Materiebausteine mit Atomen.
Thank you.
Der Campus der Universität Florenz. Gleich hinter dem Eingang ein schlichter, mehrstöckiger Zweckbau aus Beton.
Still is a shame that while other constants are known with 8, 9 digits.
Guglielmo Tino, Institut für Physik und Astronomie, Universität Florenz.
Es ist eine Schande, dass wir alle anderen Naturkonstanten bis auf die 8. oder 9. Stelle hinterm Komma kennen, nur die Gravitationskonstante nicht. Es ist für uns Physiker eine Frage des Stolzes, sie genauso präzise zu messen wie die anderen Konstanten.
Um die Scharte auszuwetzen, hat Tino etwas Neues versucht. Statt auf eine Drehwaage mit Hanteln und Fäden setzt er auf einen Sensor, der mit Atomen funktioniert und die Regeln der Quantenphysik nutzt.
So, this is a precision physics experiment.
Das hier ist der Eingang zu unserem Präzisionslabor. Wir stehen gerade zwischen zwei Türen. Der Raum zwischen diesen Türen isoliert das Labor von der Außenwelt. Das brauchen wir, um die Temperatur innen drin auf konstant 20 Grad Celsius zu halten.
Tino zeigt auch seine Apparaturen. Ein Gewirr aus Kabeln, Spiegeln und Lasern. Das Herzstück ist eine dünne Säule aus Edelstahl, mannshoch und luftleer gepumpt. Eine Art Springbrunnen für Atome.
Wir kühlen eine Wolke aus Rubidium-Atomen stark ab, bis nahe an den absoluten Temperatur-Nullpunkt. Dann schießen wir sie per Laser alle 2 Sekunden in der Säule nach oben. Dadurch entsteht, wie bei einem Brunnen, eine Fontäne aus Atomen, 50 Zentimeter hoch.
Die Atomfontäne fällt an schweren Wolframgewichten vorbei, Gesamtmasse eine halbe Tonne. Manche Atome fliegen dabei dichter am Wolfram vorbei als andere und spüren dessen Schwerefeld deshalb ein wenig stärker. Diese Differenz lässt sich mit spezieller Quantentechnik genau messen. 10 Jahre lang haben die Italiener an ihrem Quantenspringbrunnen getüftelt. Im letzten Sommer präsentierten sie ihr Ergebnis, der erste Wert für die Gravitationskonstante, der auf Basis der Quantenphysik erzielt wurde.
It is closer to the low side.
Er liegt unterhalb des offiziellen Werts für Groß G.
Zwar sind die Messfehler bei Tinos Methode noch deutlich größer als bei den konventionellen Experimenten. Doch für die Zukunft sieht der Physiker ein enormes Potenzial.
Die Empfindlichkeit unserer Technik ist im Moment noch weit von ihren Grenzen entfernt. Doch wir glauben, dass wir sie im Laufe der Zeit um mehrere Größenordnungen verbessern können.
Vorerst aber bringt der neue Wert aus Florenz mehr Verwirrung als Aufschluss. Er ist auffallend niedrig, niedriger als alle anderen Werte für Groß G. Nicht zuletzt deshalb ringt die Fachwelt nun um eine neue Strategie. So wie bislang kann es nicht weitergehen, meint Jens Gundlach aus Seattle. Womöglich sei es besser, wenn sich die Forscher zusammentun, statt wie bisher nebeneinander herzuarbeiten.
Alle müssen zusammenarbeiten, das zusammen rauskriegen. Und vielleicht sieht man dann, wo ein Fehler gemacht wurde in irgendeiner der Messungen.
Dieses Teamwork wollen nun gleich 2 Institutionen fördern. Sowohl die Union für reine und angewandte Physik als auch das Komitee für Maß und Gewicht haben Arbeitsgruppen ins Leben gerufen, die den Austausch zwischen den Forschern auf Trab bringen und gemeinsame Projekte anregen wollen. Nur bis diese Bemühungen Früchte tragen, dürfte es dauern. Und so wird Groß G, die Gravitationskonstante, das Geheimnis ihrer wahren Größe, wohl noch lange hüten.
Befürchtet der Physiker und Wissenschaftsjournalist Frank Grotelüschen. Die Suche nach der wahren Größe der Schwerkraft ist also weiterhin ein Forschungsthema der Physiker, und zwar auch weiterhin mit ganz unterschiedlichen technischen Ansätzen. Eine solche Versuchsanordnung wurde in Hamburg errichtet, in einem speziell abgeschirmten Labor, damit die hochpräzisen Apparaturen störungsfrei betrieben werden können. Frank Grotelüschen hat sich in Hamburg das dort errichtete Experiment zur Vermessung der Schwerkraft angeschaut.
Die Sackgasse führt in den Hamburger Volkspark zu Hundewiese und Kletterturm. An ihrem Ende, versteckt hinter Bäumen, liegt 20 Meter unter der Erde ein Relikt aus vergangenen Forschertagen, die Halle H1. Sie ist Teil eines längst stillgelegten Teilchenbeschleunigers. Doch nun wird wieder geforscht in Halle H1. Ein Team aus 12 Physikern hat sie in Beschlag genommen, die meisten schon im Rentenalter. Einer von ihnen ist Hinrich Meyer. Mit dem Fahrstuhl ist er hinabgefahren. Nun steht er vor seinem Versuch. Wuchtige Betonblöcke, so zusammengestellt, dass sie eine Art Bunker bilden.
Da ist also das Experiment, was man sieht, sind Granitbalken, auf denen die Massen laufen, die wir benutzen, um unser Instrument, was sich im Vakuum befindet, anzusteuern.
Die Massen sind Metallkugeln, groß wie Fußbälle. Auf dem Granitbalken können sie in den Betonbunker hineinrollen und wieder heraus. Mit dieser Apparatur will Meyers Team eine Grundkraft der Natur neu vermessen, die Gravitation. Eine knifflige Sache, denn verglichen mit anderen Naturkräften ist die Gravitation außerordentlich schwach und deshalb schwierig zu vermessen. Nun will Meyer in den Bunker hinein, denn hier steckt die eigentliche Messtechnik. Dazu muss er sich durch einen Spalt zwischen den Betonblöcken zwängen und eine Schaumstoffmatte aus dem Weg räumen.
Und jetzt können wir hier reingehen. Und jetzt muss ich mal sehen, wo der Schalter ist. Nee, das ist er nicht. Wo ist er denn?
Dann findet ihn Meyer doch noch und der Blick fällt auf das Herzstück des Experiments, einen wuchtigen Metallzylinder, 4 Meter hoch und 1,5 Meter dick.
Und hier ist das untere Ende und es hängt in der Luft. Das Ganze ist oben ganz elastisch aufgehängt, so dass es sich sehr wenig bewegt.
Der Zylinder ist luftleer gepumpt. Darin hängen, von außen nicht sichtbar, 2 Pendel in einem Abstand von 40 Zentimetern.
Die beiden Pendel, die sind mit sehr genauen Spiegeln ausgestattet und zwischen den beiden Spiegeln sind Mikrowellen von 22 Gigahertz. Wenn jetzt die Gravitationskugel an den beiden Körpern zieht, dann gehen die ein klein wenig auseinander und dann verschiebt sich die Resonanzfrequenz der Mikrowelle drin.
Die Gravitationskugeln, von denen Meyer spricht, sind jene Kugeln, die auf den Granitbalken in den Betonbunker hineinrollen. Im Bunker angekommen, zieht ihre Schwerkraft die Pendel ein wenig auseinander, was sich mit den Mikrowellen präzise messen lässt. Nur, um überhaupt einen Effekt festzustellen, muss man die Kugeln immer wieder an die Pendel heranrollen lassen, um sie eine halbe Stunde später wieder zu entfernen. Dafür sorgt ein raffinierter Mechanismus.
Das ist unsere Wippe. Am anderen Ende ist ein kleiner Motor und das wird dann rauf und runter gehoben. Und dann rollt die Kugel hierher. Und wenn wir genügend Geduld haben, sehen wir, wie sie da rauskommen.
Im Moment ist die Kugel ein paar Meter von den Pendeln entfernt.
Hier, da liegt sie. Leuchten Sie rein. Einfach reinleuchten.
Dann wird die Wippe aktiv und hebt den Granitbalken an. Der Balken neigt sich und langsam rollt die Kugel in Richtung Pendel. Sie stoppt einen halben Meter vom Pendel entfernt und lenkt es durch ihre Schwerkraft ein wenig aus, um ein paar Atomdurchmesser nur. Gleichzeitig ist auf der anderen Seite ebenfalls eine Kugel losgerollt und zieht nun an dem zweiten Pendel. Jetzt kann der Mikrowellensensor messen, wie weit die Pendel ausgelenkt sind, woraus sich später die Schwerkraft zwischen Kugeln und Pendeln ausrechnen lässt. Um zu verlässlichen Daten zu kommen, müssen die Physiker den Versuch über Monate wiederholen, 7 Tage in der Woche, 24 Stunden am Tag. Damit wollen sie prüfen, ob das Gravitationsgesetz von Isaac Newton tatsächlich stimmt. Aber die Messungen haben es in sich. Diverse Störeinflüsse drohen, die Versuchsergebnisse zu verfälschen, Temperaturschwankungen etwa und Bodenvibrationen. Das Geschäft mit der Schwerkraft, sagt Meyer, ist nun mal ziemlich schwer.
Ich bin vorsichtig. Solche Experimente machen sich nicht mal eben.
Ein Beitrag war das von Frank Grotelüschen. Ich hatte die Zahl eingangs schon erwähnt, 4,5678 Milliarden Jahre. So alt sind jene Steine, die gelegentlich vom Himmel fallen, Meteoriten also. Rund 2000 Meteoriten sind in Frankfurt zu Hause in den Schränken und Regalen des Forschungsinstituts Senckenberg als Dauerleihgabe der Max-Planck-Gesellschaft. Herrin der Sammlung ist Jutta Zipfel. Bei einem Besuch an ihrem Arbeitsplatz habe ich sie zunächst gefragt, wo man denn am ehesten die Chance hat, einen Meteoriten zu finden.
Es wird gezielt gesucht nach Meteoriten, vorwiegend in der Antarktis, auf den Blaueisfeldern, aber auch in den heißen Wüstenregionen und da natürlich vor allen Dingen in der Sahara in Nordafrika.
Das ist leider nicht ganz so vor unserer Haustür. In der Antarktis auf meterdickem Eis, da würde man wohl auch als Laie darauf kommen, dass ein dort liegender Stein womöglich vom Himmel gefallen ist. Aber in der Sahara, die ja eher eine Steinwüste ist als eine Sandwüste, da ist die Entscheidung schon schwieriger. Aber es gibt ein bedeutendes Indiz, Jutta Zipfel.
Ein Charakteristikum im Gelände ist oft, dass die Gesteine einen Magneten anziehen. Das ist so ein erster Hinweis, es könnte sich dabei um Meteoriten handeln. Die genaue Klassifizierung erfolgt natürlich später dann im Labor.
Wobei, kurzerhand, einen Magneten gegen die potenziellen Meteoritenfunde zu halten, das klingt für den Laien zwar plausibel, aber es gibt Analyseverfahren, die just auf den magnetischen Eigenschaften beruhen. Und wenn der Finder schon vorher mit Magneten an dem Gestein herumgefuchtelt hat, dann kann das die späteren Analysen erheblich beeinträchtigen. Allerdings muss man auch in der Sahara keine Angst haben, von einem Meteoriten getroffen zu werden. Es liegen dort zwar recht viele Steine herum, aber man hat sie datiert.
Und da stellt man dann fest, dass für die Sahara so im Mittel die Meteoriten etwa 20.000 bis 40.000, im Ausnahmefällen auch 70.000 Jahre schon auf der Oberfläche gelegen haben, bevor man sie eben heute aufliest und findet. Für die Antarktis sind diese Zeiten noch viel länger. Das kann also bis zu 1 Million Jahre sein.
Erstaunliche Werte. Ob man denn abschätzen könne, wie viel Material so im Laufe der Zeit vom Himmel falle, habe ich Jutta Zipfel daraufhin gefragt.
Ja, das kann man. Es gibt also unterschiedliche Methoden, wie man das macht. Und dabei kommt heraus, dass das meiste Material, das fällt, sehr feinkörnig ist, sehr klein, also Staubkorngröße. Und das sind etwa in der Größenordnung von 30.000 Tonnen pro Jahr. Und das bezieht sich auf die Gesamterde. Für die Bundesrepublik Deutschland im Mittel 3 Meteoritenfälle pro Jahr mit einer Gesamtmasse von 1 Kilogramm und mehr.
Das sind dann jene Leuchterscheinungen am Himmel, die etwas länger dauern als das Aufglühen der meist bloß 1 oder 2 Gramm schweren Sternschnuppen. Das Besondere an den Meteoriten ist ihr Alter und das ist auch der Grund, warum man sich wissenschaftlich mit ihnen beschäftigt. Das wirkliche Alter und nicht bloß die Liegezeit auf der Erde. Meteoriten ermöglichen nämlich einen Blick in die Vergangenheit unseres Planeten, ja unseres Sonnensystems.
Die Meteoriten sind sehr früh gebildet worden, zu Beginn der Entstehung des Sonnensystems. Man kann diesen Zeitpunkt sehr genau datieren. Das Alter ist 4,5678 Milliarden Jahre. Dieses Alter ist gleichzeitig auch der Zeitmarker, den man ansetzt für die Entstehung des Sonnensystems, das heißt das Alter des Sonnensystems. Und wenn jetzt Meteoriten, andere Meteoriten datiert werden, dann sieht man, dass die alle innerhalb eines Zeitraums von etwa 2 bis 10 Millionen Jahre nach Bildung des Sonnensystems entstanden sind. Also wir schauen da wirklich auf sehr alte Materialien.
Daraus ergibt sich etliches, was man anhand der vom Himmel gefallenen Steine erforschen kann. Jutta Zipfel.
Man möchte verstehen, wie hat sich feste Materie gebildet? Das ist das eine. Wie ist die chemisch zusammengesetzt? Wie werden aus kleinen Körnern, Körnchen, kleinen Mineralaggregaten, langsam aber sicher Planeten, größere Körper? Wie schnell geht solche Prozesse? Was bedeutet das für die Zusammensetzung der Erde und auch die Bildung der Erde? Aus welchen Materialien ist die Erde entstanden? Können wir darüber eben was von den Meteoriten lernen? Solche Fragen ist natürlich eine Sache und der Nutzen, also denkt man ja immer gern daran, was bringt das für die Menschheit? Und da ist sicherlich ein Aspekt, dass man wissen möchte, was für ein Material ist potenziell eine Bedrohung für die Erde, wenn es darum geht, Asteroidenfall oder Meteoriteneinfall, auch größere Körper, und kann man die dann eben verhindern. Da muss man ziemlich genau wissen, wie sind die zusammengesetzt, was ist das für Materialien und welche Maßnahmen kann man ergreifen, um sich zu schützen auch davor.
Mit dieser Anregung für Freunde der Science Fiction geht diese Ausgabe von HR Info wissenswert zu Ende. Und wenn wir Sie neugierig gemacht haben auf weitere Beiträge dieser Sendereihe, dann schauen Sie einfach mal in unser Podcast-Angebot auf hrinforadio.de unter der Rubrik Wissenswert. Mein Name ist Karl-Heinz Wellmann.